Korinth vor 2000 Jahren. Es könnte sich mancher gefragt haben, was soll denn das Thema hier heute Abend? Na gut, ich hätte euch auch lieber etwas erzählt darüber, wie die Gemeinde in Korinth entstanden ist, wie Paulus dahin kam, wie die zwei Korintherbriefe entstanden sind, das wäre einfacher gewesen. Ich hätte euch wesentlich mehr Wort Gottes dabei sagen können. Es geht heute Abend um das zeitgeschichtliche Umfeld der Korinther, der Christen, die es dort gegeben hat. Und Zeitgeschichte hat ja nur manchmal was mit Heilsgeschichte zu tun, aber manchmal berührt sich das eben. Das Heil Gottes kommt hinein in eine ganz bestimmte Zeit. Und damit sind wir auch schon ein Stück beim Thema. Die Bibel, das Wort Gottes, das wir haben, ist wirklich auch ein geschichtliches Buch. Und wir haben es in diesem Buch mit wirklichen geschichtlichen Begebenheiten zu tun und mit wirklichen geschichtlichen Örtern, die also wirklich da waren. In einer bestimmten Zeit ist das Heil Gottes zu den Menschen gekommen. Oder fangen wir am Anfang an, zu einer bestimmten Zeit haben die Menschen sich gegen Gott entschieden. Sündenfall, genauso ein geschichtliches Ereignis wie die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und wie die Entstehung der ersten Gemeinden. Aus diesem Grund sollte man sich schon auch ein bisschen mit der Zeitgeschichte beschäftigen. Einfach um das besser zu verstehen, wie es damals war, als das Heil dahin kam und es auch heute ein bisschen besser verstehen zu können. Und das ist vielleicht der zweite Grund, warum wir über solche Dinge nachdenken. Manchmal erkennt man manche Dinge und Aussagen aus dem Neuen Testament schärfer vor dem entsprechenden Hintergrund. Ich habe mir nun überlegt, wie ich das anstelle, mit euch nach Korinth zu reisen sozusagen. Ich will es einfach mal versuchen und ihr solltet versuchen, mir zu folgen. Wir machen also eine Reise nach Korinth. Wer heutzutage dorthin reisen will, der steigt irgendwo, Frankfurt oder so, in ein Flugzeug und fliegt in südöstliche Richtung los. Nach einer guten Stunde wird er in Athen landen und er könnte sich dann auf dem Flugplatz gleich ein Taxi nehmen und fährt zum Hafen. Zwar könnte man sich gleich mit dem Taxi nach Korinth bringen lassen, das ist also bloß ungefähr 100 Kilometer weiter in südwestlicher Richtung und es wäre bequem, über die Autobahn zu erreichen. Aber wir wollen ja nicht bloß nach Korinth, wir wollen auch 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit und deshalb müssen wir uns ein bisschen mehr Gemächlichkeit angewöhnen. Wir nehmen also ein langsameres Transportmittel. Am besten wäre es, wir könnten in eines dieser alexandrinischen Getreideschiffe steigen, mit denen Paulus damals gewiss manchmal unterwegs gewesen ist, die also damals vor 2000 Jahren das Mittelmeer bevölkert haben. Und da könnten wir uns ein bisschen besser in die Zeit des Paulus hineinfühlen. Aber wir nehmen halt eine moderne Yacht, die wir zu Hause gestartet haben und steigen da ein. Mit einer Yacht zu fahren soll ja wohl so die teuerste Art sein, unbequem zu reisen. Aber naja, am nächsten Morgen lassen wir jedenfalls den Hafen von Piräus hinter uns und segeln mit günstigem Wind in südwestlicher Richtung los. Nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde sehen wir rechts die Insel Salamis, also auf der Steuerbordseite des Schiffes, und fahren so in Sichtweite der Insel weiter. Und also dann biegen wir um und kommen an der Südseite der Insel vorbei und nehmen dann Kurs direkt nach Westen und steuern hinein in den Saronitischen Golf. Weil das noch 8 oder 9 Stunden dauern wird, also nicht mein Vortrag, aber die Reise, stellen wir uns doch ein bisschen auf die Zeit des Apostels Paulus ein. Er konnte also nicht in einer modernen Yacht reisen. Das war so ein altes, schwer zu bedienendes Schiff, vielleicht so ein Getreideschiff oder irgend so ein Handelsschiff, die also damals herumfuhren dort. Sie hatten, wenn man das auf Bildern sieht, den Bug, also vorne am Schiff und hinten ziemlich hoch gebaut. In der Mitte ein großer Mast, ein riesengroßes Segel, sehr schwer zu bedienen. Man konnte da also bei Weitem nicht gegen den Wind kreuzen. Aber als Hilfen hatte man genügend Ruderer an Bord, Sklaven, Verbrecher, die für diese furchtbare Arbeit oder zu dieser furchtbaren Arbeit verurteilt waren. Gerade bei Wendemanövern, das war also eine sehr problematische Sache. Nun nähern wir uns langsam dem Land. Stellt euch das vor, fahren also in westliche Richtung in diesem Saronitischen Golf. Und dann liegt vor uns eine lange Landbrücke, na lang, aber soweit wir sehen können jedenfalls, der sogenannte Isthmus. Das ist diese schmale Landbrücke, die also sozusagen Nordgriechenland mit Südgriechenland verbindet. An dieser Stelle ungefähr nur 7 Kilometer breit. Und Nord- oder Südgriechenland bildet ja eine Insel. Das heißt, heute bildet es eine Insel, genauer gesagt seit 1893. Da hat man nämlich den Isthmus an dieser Stelle durchstochen und einen Kanal gebaut. Früher, zur Zeit des Apostels Paulus, war es also eine Halbinsel. Die Korinther hatten sich immer den Wahnsinnigen widersetzt, die das Durchstechen des Isthmus geplant hatten oder sogar begannen. Das waren viele. Schon der Periander im 6. Jahrhundert, dieser Tyrann, im 6. Jahrhundert vor Christus, der hat es versucht. Der Cäsar, also der Kaiser in Rom und Nero und Herodes Atticus, die hatten das alle versucht, haben es nicht geschafft. Korinth hatte natürlich auch ein bisschen Angst. Die hätten dadurch wesentlich was verloren, nämlich die Bedeutung für den Handel. So, also wir fahren auf den Isthmus zu. Links voraus kann man gerade noch erkennen, liegt oder lag damals, zur Zeit des Paulus, Kenchrea. Das war sozusagen der südöstliche Hafen von Korinth, nur 11 Kilometer von der Stadt entfernt. Beide Städte waren durch eine Pflasterstraße verbunden, also von Kenchrea nach Korinth. Diese Straße war, ich weiß nicht aus welchem Grund, links und rechts von Gräbern gesäumt. Vielleicht war das so eine Art Friedhof, ich weiß nicht genau, welche Bewandtnis das hatte. In Kenchrea gab es also auch einiges. Eine berühmte Bronzestatue konnte man damals besichtigen von Poseidon, also einem Wesen, das es gar nicht gibt. Und verschiedene andere Tempel. Jede Stadt hatte eine Menge Tempel damals. Aber diese kleine Stadt hatte eben auch eine christliche Gemeinde, eine Versammlung. Die Schwester Phoebe stammt von dort. Und sie war wahrscheinlich die Überbringerin des Briefes, den Paulus in Korinth an die Christen in Rom geschrieben hat. Und sie ist dann wahrscheinlich dort, von dort aus mit dem Schiff irgendwie Richtung Rom gereist. Inzwischen sind wir jetzt in den Kanal eingelaufen. Links und rechts ziemlich hohe Felsen. Das war nämlich die Schwierigkeit auch im Altertum, da überhaupt einen Kanal zu bauen. Man musste da ziemlich tief durchstechen. Vor 2000 Jahren sah das ein bisschen anders aus. Da gab es anstelle des Kanals eine gepflasterte Straße, die sogenannte Diolkos, die so quer über den Isthmus führte. Eine Pflasterstraße, die wahrscheinlich auch schon der Periander angelegt hatte. Diese Straße hatte eine Eigentümlichkeit. Da gab es also wie so eine Art in den Steinen, so eine Art Rillen, Schienen. Und auf diesen Schienen liefen große Wagen, Räder, mit Rädern gezogen. Und diese hölzernen Wagen wurden also von Sklaven und vermutlich auch von Tieren geschleppt. Und man konnte mittels dieser Einrichtung kleinere Schiffe komplett darüber fahren. Also wurde aus dem Wasser gezogen, irgendwie wie so eine moderne Slipanlage, ja, dann drauf und auf der anderen Seite wieder abgesetzt. Waren ja bloß 7 Kilometer und Sklaven hatte man genug. Es war immerhin eine faszinierende Sache, so ein Schiff über Land fahren zu sehen, damals jedenfalls. Bei größeren Schiffen war das so, da hat man einfach ausgeladen und die Ladung mit Waggons auf die andere Seite transportiert, dort wieder eingeladen. Das ersparte den Seeleuten immerhin einen Umweg von 325 Kilometern. Und außerdem war das ziemlich gefährlich, um die südliche Spitze von Griechenland mit dem Schiff zu fahren. Dieses Kap Malea, wie das damals hieß, das war ungefähr so etwas Ähnliches wie in der späteren Seefahrt die Umschiffung des Kap Horn. Und es gab so ein Sprichwort, wer Kap Malea umschiffen will, sollte zuvor sein Testament machen. Also das spricht schon für sich. Deswegen haben manche die Mühe auf sich genommen, also über diese Diolkos die Last zu transportieren. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite an. Da gab es auch einen Hafen, der zweite Hafen von Korinth, nämlich Lecheum, 2,5 Kilometer westlich der Stadt. Beide Häfen, jetzt also Kenchrea auf der Ostseite, Lecheum auf der Westseite so ungefähr, waren mit einer Mauer verbunden, interessanterweise. Und diese Mauer hat den gesamten Isthmus gesperrt. Also wer da runter wollte, auf die südliche Halbinsel von Griechenland, musste irgendwie die Mauer überwinden. Und das, also durch ein vernünftiges Tor natürlich, und das haben die sich etwas kosten lassen. Und die Korinther also hatten viel Talent im Geldverdienen, das muss man ihnen lassen. Dadurch flossen also alle Güterströme, die von Nord nach Süd kamen, flossen alle über Korinth. Und die von Ost nach West kamen, flossen auch über Korinth, weil man diesen Umweg nicht machen wollte über diese Halbinsel. Und die wollten sogar über Korinth, das war also unwahrscheinlich. Die kamen von Italien, von Spanien, die Güter. Und sie gingen nach Kleinasien, nach Phönizien, nach Ägypten, nach Israel. So, hier sind wir also in dem anderen Hafen Lecheum angelangt und hier verlassen wir unser Schiff in Gedanken und wollen uns jetzt vorstellen, wie der Apostel Paulus im Jahr 51 nach Christus nach Korinth kam. Damals kam er nicht mit dem Schiff, sondern er kam per Fuß von Athen aus und ist genau also diesen Isthmus, diesen schmalen Landstreifen langgewandert, kam irgendwo an diese Mauer und wurde eingelassen. Irgendwo wird Paulus auch auf die Straße gestoßen sein, die also da zum Teil noch heute existiert, von Lecheum nach Korinth. Diese Straße sollten wir ein bisschen im Gedächtnis behalten, damit wir nachher in Korinth, wenn wir uns die Stadt angucken, nicht die Orientierung verlieren. Die wird also sehr wichtig sein. Irgendwo ist Paulus da drauf gekommen, auf diese Straße. Damals wimmelte es in dieser Gegend, also von Menschen aus aller Herren Länder. Und je näher Paulus Korinth kam, desto bunter wurde es. Immerhin, als Paulus ankam, es ist nachweislich im gleichen Jahr gewesen, fanden dort die isthmischen Spiele statt. Also so eine Art Olympiade, würden wir heute sagen. Genau in dem Jahr 51, diese isthmischen Spiele kamen in ihrer Bedeutung gleich nach den Olympischen Spielen, waren die zweitberühmtesten Spiele der Antike. Und sie wurden in bzw. in der Nähe von Korinth abgehalten, alle 2 Jahre. Und die Spiele, das war so eine Art riesiges Volksfest, noch toller als heute. Und da machte man also alles Mögliche. Da kam man seinen religiösen Verpflichtungen nach. Da lauschte man dem Vortrag literarischer Werke. Da hörte man auf den Disput von Gelehrten. Da kaufte man ein, gab sich allen möglichen und nur erdenklichen Vergnügungen hin. Und sah unter anderem auch den Wettkämpfen zu, natürlich das auch. Das Sportprogramm umfasste leichtathletische und schwerathletische Wettkämpfe, zum Beispiel Laufen, Ringen, Boxen, die meistens allerdings unbekleidet durchgeführt wurden, sowie auch Pferderennen, Wagenrennen und Ähnliches. Dass die Emanzipation der Frauen in Korinth ziemlich weit fortgeschritten war, erkennt man schon darin, dass bei den Spielen sogar weibliche Lenkerinnen von Wagen zugelassen waren. Das war schon was für die damalige Zeit. Sie durften also Kampfwagen lenken und bei den Spielen auftreten. So, wir nähern uns jetzt der Stadt Korinth von Norden her. Die Straße von Lecheum nach Korinth war also damals auch schon gepflastert, sogar ziemlich aufwendig gepflastert, das kann man heute noch sehen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, je näher wir der Stadt kommen, links und rechts vor dem Stadt, irgendwo, wo freies Gelände war, waren Zelte aufgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, es war ja gerade Olympiade, also Isthmiade oder so müsste man sagen, die isthmischen Spiele. Da kampierten die Besucher. Ja, die Stadt konnte nicht alle Besucher aufnehmen. Und für Paulus ergab sich dadurch natürlich eine günstige Verdienstmöglichkeit. Er war ja Zeltmacher. Und wo viele Leute Zelte brauchen, da kann man auch irgendwie überleben als Zeltmacher. Die Sportstätten, die lagen zum Teil außerhalb der Stadt, zum Teil innerhalb der Stadt, die Rennbahn zum Beispiel, ganz in der Nähe des heutigen Kanals. Und ja, ob man das dann Sport nennen soll, was man da, wenn man so vor der Stadt steht, linke Hand durch die Häuser herausgucken sah, das war das Amphitheater, das Römische. Also das war wohl gar nicht mehr so sehr Sport, mehr also Schlachterei und so, die übelsten Dinge, die da passiert sind. Nun gut, aber die isthmischen Spiele, Paulus spielt in seinem Brief auch ein paar Mal darauf an. Das Fest wurde zum Beispiel von Beamten geleitet, organisiert. Die Athleten, die dahin kamen, mussten sich in Teilnehmerlisten eintragen und gewisses Vorbereitungstraining absolvieren. Und die erhielten auch einen Siegeskranz. In Korinth war das interessanterweise ein Kranz aus vertrockneten Blättern. Also materieller Wert gleich null. Es war halt die Ehre, die man hatte, was gekriegt hat er erst, wenn er nach Hause kam, der siegreiche Athlet. Da haben die natürlich großen Bahnhof gemacht, also großen Empfang und aufwendige Geschenke hat er gekriegt, der Athlet. Das war dann schon was. Im Zusammenhang mit einem Wettstreit in Korinth, anlässlich der isthmischen Spiele, schildert ein Grieche namens Dion Chrysostomus Folgendes. Das fand eben da auch statt und er hat sich ein bisschen ausgelassen über die griechischen Weisen der damaligen Zeit. Ich zitiere: Man hört die armen Teufel von Sophisten schreien und einander beschimpfen und ihre Schüler wetteifern miteinander in ihrem Streit. Viele Schriftsteller lasen ihre albernen Werke vor, viele Dichter sangen ihre Lieder, viele Gaukler zeigten ihre Zauberkunststücke, viele Wahrsager deuteten Wunder, 10.000 Redner verdrehten Rechtsfälle, während eine nicht geringe Anzahl von Händlern dabei ihrem Gewerbe nachging. Das waren die Spiele damals. Ich meine, heute verdient man ja auch nicht schlecht bei der Olympiade, ne? Wir stehen jetzt vor den Ruinen der Stadt. Früher sah man von dieser Stelle aus, wir kommen also von der Straße von Lecheum, sah man die Mauer, zunächst mal die Stadtmauer von Korinth. Die war immerhin 10 Kilometer lang und wenn man von dieser Stelle aus guckte, konnte man sehen, wie die im Hintergrund sich noch an den Akro-Korinth, also fast mit Einschloss, jedenfalls an die steilen Wände dieses riesigen Felsens im Hintergrund, der 600 Meter die Stadt überragte oder ja, 600 Meter hoch war insgesamt, wie die Mauer sich dort anschloss, auf dem Hochplateau, das also wenigstens einen Durchmesser von 500 Metern hatte, konnte man damals von diesem Standort aus etliche Gebäude stehen, sehen, zum Beispiel einmal die Akro-Korinth, die Burg, die Stadt schützte, wo man also im Notfall hin fliehen konnte. Das war also sehr steil, wenn ihr mal Bilder seht von Korinth, ist der Akro-Korinth immer drauf im Hintergrund. Und das andere Gebäude, was man da so sehen konnte, war der berüchtigte Aphrodite-Tempel, höchstwahrscheinlich jedenfalls. Das vor uns liegende Stadtzentrum, was wir jetzt so sehen können, hatte man aus Sicherheitsgründen nicht direkt am Meer gebaut, sondern auf einem Hochplateau, auch etwa 60 Meter über dem Meeresspiegel. Keine griechische Stadt hatte je bessere Voraussetzungen für Land- und Seehandel. Und mit der hohen und starken Zitadelle, also der Burg im Rücken, beherrschte Korinth wie ein einäugiger Titan den gesamten Isthmus. Alles, was da rechts und links lang kam oder von oben nach unten, alles wurde von Korinth bestimmt. Korinth war also wirklich eines der bestimmendsten Handelszentren der Welt in der damaligen Zeit. Es hatte viele Einwohner, die sich als Weltbürger verstanden. Korinth, sagt man, war der Jahrmarkt der Eitelkeiten in der Antike. Es gab dort arabischen Balsam zu kaufen und phönizische Datteln und libysches Elfenbein, babylonische Teppiche, sizilisches Ziegenhaar, lyakonische Wolle und phrygische Sklaven zu kaufen. Alles gab es zu kaufen, übrigens Sklaven. Manche schätzten, es seien so an die 400.000 in der Stadt gewesen. Nur Sklaven. Die gesamte Bevölkerung schätzte man auf 650.000. Das ist nun freilich ein bisschen unsicher, wir wissen es nicht ganz genau. Manche gehen also da wesentlich weiter zurück und schätzen nur ein Zehntel dieser Einwohnerschaft. Aber die Stadtmauern umschlossen immerhin ein Territorium von 4 Quadratkilometern. Die Einwohner waren also Sklaven, Freigelassene, Kaufleute, Intellektuelle, Seeleute von zwei Häfen, Aristokraten, Arme, Ungebildete, Einflussreiche. Es gab eine dünne Schicht von Phöniziern und Phrygiern und Orientalen und auch eine ganze Menge Juden lebten in der Stadt. Die Römer hatten ihnen besondere Vergünstigungen gewährt, deswegen waren sie halt nach Korinth gekommen. In Korinth soll sich damals die stärkste Judengemeinde Griechenlands befunden haben. Nun war Korinth allerdings ein Stadtgebilde, und das müssen wir jetzt ein bisschen verstehen, ein Stadtgebilde ohne, man sagt, Altbürger, also ohne Alteingesessene, für die damalige Zeit jedenfalls Alteingesessene, ohne Traditionen und von daher offen für alle nur erdenklichen Arten von Lastern. Man sagt, die Korinther hatten nur eine Aristokratie, das war die des Reichtums, und nur eine Tradition, und das war die des Geldverdienens. An dieser Stelle also ein paar Bemerkungen zur Geschichte der Stadt Also Geschichte war Geschichte, sozusagen. Wir befinden uns ja im Jahre 51, als Paulus in die Stadt hineinkam. Eine erste, relativ bescheidene Stadt stand schon 900 Jahre vorher, also 900 vor Christus ungefähr, an dieser Stelle. Und später, durch die günstige Lage und griechische Besiedlung, nahm sie einen erheblichen Aufschwung. Korinth wurde im Laufe der Zeit immer reicher und mächtiger. Seine Keramiken und Bronzegegenstände waren weithin berühmt. Im Jahr 338 vor Christus war Korinth an die Spitze eines Bundes aller griechischen Staaten gerückt und damals die größte Stadt Griechenlands überhaupt. Das freilich machte den Zusammenstoß mit den Römern unausweichlich. Das ging nicht anders. Und im Jahr 146 vor Christus zerstörte der römische Konsul und Feldherr Mummius die Stadt vollständig. Sie blieb also eine ziemlich lange Zeit Ruine, ungefähr 100 Jahre lang. Und dann baute der Julius Caesar die Stadt wieder neu auf, und zwar als römische Kolonie. Und das ist jetzt wichtig wieder für unser Verständnis, für unsere Zeit. Es wurden nämlich dort ausgediente römische Soldaten angesiedelt. Das war also sozusagen ihre Rente. Wenn die ihre Armeezeit sozusagen hinter sich hatten, dann bekamen die das Bürgerrecht in einer neu gegründeten Stadt und bekamen in dieser Stadt auch ein Stückchen Grundbesitz zugewiesen. Das war also für diese älteren Soldaten sozusagen eine Existenzgrundlage. Das römische Element in Korinth wird zum Beispiel auch in neutestamentlicher Zeit noch offenbar in den Namen oder in etlichen Namen, die im Zusammenhang mit der Gemeinde dort erwähnt werden. Zum Beispiel Gaius, Crispus, Justus, Fortunatus, Achaicus. Das waren also offensichtlich Nachkommen jener von Caesar angesiedelten römischen Veteranen, wie man so sagte. Korinth entwickelte sich nach der Neugründung so schnell, dass sie schon im Jahre 27 vor Christus zur Hauptstadt der römischen Provinz Achaia erhoben wurde. Achaia umfasste damals ja fast das ganze Gebiet des heutigen Griechenlands, vor allem die südliche Halbinsel und einen großen Teil dieser nördlichen noch dazu. Oben drüber, weiter im Norden, war die Provinz Makedonien, deren Hauptstadt Thessalonich war. Die Stadt zog Unternehmungslustige aus dem ganzen Römerreich an und aus Griechenland. Aber das rasche Anwachsen des Wohlstands brachte halt eine falsche Kultur hervor. Korinth war so eine Boomstadt, die schoss förmlich aus dem Boden, also nicht ganz so verrückt wie heute, aber doch mit ziemlicher Schnelligkeit für diese antiken Verhältnisse. Luxus zur Schaustellung wurde dort gesucht, Sinnlichkeit und eben auch Sport. Und welcher Reichtum hier angehäuft war, wenigstens bei manchen, das sieht man darin, dass der Präsident der isthmischen Spiele oftmals die gesamte Stadt verköstigen konnte. Und es auch gemacht hat. Wir stehen noch vor der Stadt. Schauen wir nochmal hinüber zum Akro-Korinth, zu diesem relativ hohen Berg, Burgberg. Zur Zeit des Paulus stand also dort oben das Heiligtum der Aphrodite. Aphrodite, das war die Göttin der Liebe und ihre Anhänger praktizierten religiöse Prostitution. Zeitweise soll es dort an die 1000 Freudenmädchen gegeben haben, die rings um den Tempel in kleinen, mit Rosen geschmückten Häusern wohnten. Diese Hierodulen, die sogenannten heiligen Prostituierten, also was nichts mit ihrem Lebenswandel zu tun hat, sondern mit dem Gott, dem sie dienten, diese schwärmten natürlich an Festtagen auch in die Stadt. Und jeder Mann, der da allein ohne Begleitung durch die Stadt ging, kam in Gefahr, von ihnen angesprochen zu werden. Wenn wir weiter runtergehen, Akro-Korinth, die etwas weniger steilen Hänge, dort sehen wir etliche andere Tempel noch stehen. Korinth hatte insgesamt 12 dieser Götzentempel. Und da waren also vertreten Isis, der Melkart, die Kybele, Serapis, Zeus, Apollos, Asklepios, Aphrodite, Dionysius, Hera und so weiter. Es konnte sich im Prinzip jeder heraussuchen, welchem Gott er dienen wollte oder ob gar keinem. Das war also wirklich eine Weltstadt, ja, aufgeklärt mit allen Lastern, wie das heutzutage ja auch der Fall ist. Wie schon gesagt, Korinth war eine Garnisonstadt der Römer und Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. In dem Jahr, als Paulus das erste Mal die Stadt besuchte, war Claudius Kaiser, Kaiser der Römer oder des Römischen Reiches. Claudius war ein Gelehrter, der wegen seiner körperlichen Gebrechen vor seiner Thronbesteigung eigentlich überhaupt nicht ernst genommen worden war. Infolge einer Kinderlähmung humpelte und stotterte er und manchmal lief ihm der Speichel aus dem Mund. Für die Leute damals, also als Kaiser undenkbar, aber zur Überraschung aller wurde er ein ziemlich guter Kaiser. Nur in der Wahl seiner Frauen war er durchaus nicht gut und nicht klug. Messalina, seine erste Frau, war ihm derart unverschämt untreu, sodass der Kaiser sich überreden ließ, sie hinrichten zu lassen. Seine nächste Frau, die ehrgeizige Agrippina, ermordete ihn dann selbst mit giftigen oder vergifteten Pilzen, damit ihr Sohn Nero Kaiser werden konnte. Also einige Zeit später, genauer gesagt im Jahre 54, als Paulus dann seinen ersten oder den ersten uns erhaltenen Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt, war Nero Kaiser, der Sohn einer Mörderin. Er wird Kaiser. Ja, das war ein merkwürdiger Mann, der Nero. Er bildete sich zum Beispiel ernsthaft ein, Musiker zu sein und suchte seine wehrlosen Zuhörer mit seinem Talent heim. Das kann man nicht anders nennen. Ein gemietetes Publikum spendete reichlich Beifall. In manchen östlichen Gegenden Deutschlands soll das auch manchmal der Fall gewesen sein. Also nicht bei Musikveranstaltungen, ja? Unter Nero brach dann auch später eine Christenverfolgung los, weil er die Christen für den großen Brand Roms verantwortlich machte im Jahr 64. Wahrscheinlich fielen auch die Apostel Paulus und auch Petrus dieser Verfolgung zum Opfer später. Also im Jahr 64. Jetzt sind wir noch 51. Jetzt betreten wir also die prachtvolle Straße weiter und die wird jetzt erst richtig prachtvoll, unmittelbar vor Korinth, nämlich es ist eine Säulenstraße. Also links und rechts Säulen, ihr müsst euch vorstellen, richtige Säulenallee. War weiter nichts als Säulen, ja? Und das war einfach Schmuck, ein Ausdruck auch des Reichtums der Korinther. Diese Straße gehen wir jetzt hinein und die führt direkt ins Zentrum der Stadt. Heute sind durchaus noch manche Reste von dieser Säulenstraße zu sehen. Links und rechts, nachdem wir also hineingekommen sind, befanden sich die Wohnhäuser der reichen Bürger. Wenn wir gleich am Anfang, also nachdem wir die Stadtmauer hinter uns hatten, uns rechts gehalten hätten, ein Stückchen die Stadtmauer entlang gegangen wären, könnten wir das Heiligtum des Asklepios besuchen, das Gottes der Heilkunst, aber das lassen wir jetzt. Wir gehen Richtung Zentrum weiter, bis wir rechts die Überreste des griechischen Bades sehen. Da wollen wir einen Augenblick innehalten. Das war also eines der griechischen Bäder, wo man sich traf und plauderte, wo man badete, sich massieren ließ und wo man besonders auf Diebe aufpassen musste. Diebe und Räuber, das waren eine Plage der Antike. Und vor allem in öffentlichen Bädern und Gymnasien, Gymnos heißt ja nackt, also wo man nackt Sport getrieben hat, betätigten sie sich, indem sie kurzerhand die Kleider stahlen. Stand zwar schwere Strafen, standen wirklich dort bis hin zur Todesstrafe, je nachdem, wie hoch der Wert war, den sie erwischt hatten, aber es hat nicht viel geholfen. Besonders beliebt war damals auch das Kidnappen von Sklaven, und zwar von solchen Sklaven, die was konnten, die also Pädagogen waren, Erzieher der reichen Bürger, der Söhne der reichen Bürger. Solche Sklaven, die was konnten, die eine Ausbildung hatten, die hat man gern gekidnappt, denn die waren was wert, konnten was bringen beim Wiederverkauf oder man konnte sie vielleicht auch selbst gebrauchen. Aber selbst die schweren Strafen hinderten die Leute nicht, diese Dinge zu begehen. So, bei dem griechischen Bad bleiben wir stehen und das liegt auf der rechten Seite und vor dem Bad gehen wir jetzt mal einfach so eine kleinere Straße rechts ab. Das Bad lassen wir also links liegen. 100 Meter weiter treffen wir auf ein ungefähr 50 Meter langes und auch so breites Gebäude. Eigentlich war es nur eine Säulenhalle. Eine Halle und in der Mitte war so ein freier Hof, höchstwahrscheinlich. Das ist der Fleischmarkt. Der Fleischmarkt von Korinth. Hier wollen wir einen Augenblick verweilen und die Gepflogenheiten studieren. Das Fleisch, das man hier kaufen konnte, stammte nämlich meistens, nicht immer, aber meistens von Opfertieren. Das war so. Wenn also ein Korinther eine Opfergabe bringen wollte für irgendeinen Gott, konnte er sich heraussuchen, dann kaufte er ein Tier, brachte es zum Priester seines bevorzugten Tempels Und wenn es sich dabei, und das ist jetzt wichtig zu unterscheiden, wenn es sich dabei um eine private Opfergabe handelte, dann wurde das Tier in drei Teile geteilt. Ein Teil wurde auf dem Altar verbrannt, ein Teil bekamen die Priester und den dritten Teil bekam der, der das Opfer gebracht hat. Und der hat jetzt eingeladen seine Freunde und hat ein Festmahl veranstaltet mit dem Rest des Opfertieres. Die Festmahle fanden manchmal, wenn er also nicht so viele Freunde hatte und das Tier ein kleines war, in seinem eigenen Haus statt. Wenn er aber mehr Freunde hatte, fanden diese Mahlzeiten durchaus auch im Tempel statt. Die hatten also dort gewisse Einrichtungen, wo man das dann entsprechend machen konnte. Es sind uns Einladungen erhalten geblieben aus jener Zeit, die zum Beispiel folgendermaßen lauten. Chairemon ladet dich zum Mahle ein, und zwar an die Tafel des Kyrios Serapis im Serapeum, morgen, das heißt am 15. von 9 Uhr an. Die hatten also nichts anderes zu tun, ja, als zu essen. Oder Antonius, der Sohn des Ptolemäus, lädt dich ein, mit ihm an der Tafel unseres Herrn Serapis zu speisen. Solche Einladungen sind also damals unter die Bevölkerung gegangen, unter die Freunde. Des Herrn Serapis, des Kyrios Serapis, man nannte also diese Götter durchaus auch Herr. Die Christen haben ihren Herrn Jesus Christus so genannt, Herr. Und noch später gab es deswegen eine Problematik, als die römischen Kaiser ganz verrückt wurden und sich selber auch zu Göttern gemacht haben. Das andere waren die öffentlichen Opfer, die gebracht wurden, von Staats wegen dargebracht wurden, sehr zahlreich. Der Rest des Fleisches, der also dann nicht verbrannt wurde, es war also bloß ein kleiner Teil, der da auf dem Altar verbrannt wurde, und die Priester bekamen ihren kleinen Teil, aber der Rest fiel an die Beamten. Und es waren so viele öffentliche Opfer, dass die Beamten natürlich nicht alles selber aufessen konnten. Die haben das dann auf dem Fleischmarkt verkauft. Da, wo wir jetzt uns gerade befinden, in Gedanken, irgendwo in dieser Säulenhalle wurde also jede Menge Fleisch verkauft. Das konnte also durchaus Fleisch sein, was von Tieren stammt, die irgendjemand geschlachtet hatte. Oder Fleisch, was übrig war von so einem öffentlichen Opfer. Das wusste man also nie, ob man hier Götzenopferfleisch kaufte oder nicht. So, jetzt gehen wir also weiter durch den Fleischmarkt durch. Ihr müsst euch vorstellen, das wimmelt nur so von Menschen. In der damaligen Zeit, Paulus musste sich durchdrängeln. Und da geht die Straße weiter geradeaus, also rechtwinklig von der Lechäonstraße aus gesehen. Und da trifft er nach ungefähr 200 Metern auf das gewaltige Theater von Korinth. Das gab es also auch dort. Stellen wir uns so halbkreisförmige Ränge vor, wie man es ja aus der Antike kennt. Und voll mit Menschen, die wollen sich gerade ein Lustspiel anschauen. Es war also damals gang und gäbe, dass man sich solche Dinge angeschaut hat. An die 18.000 Menschen hatten dort Platz. Das Theater halbrund hatte immerhin einen Durchmesser von 150 Metern. Da passten schon eine Menge Menschen drauf. Und zu Beginn der Vorstellung erklangen vermutlich diese Bronzeglocken, um das deutlich zu machen, dass was losgeht, die Paulus eventuell später in Kapitel 13 erwähnt. Korinth war jedenfalls bekannt und auch berühmt für seine Bronzeartikel. Unter den reichen Römern haben diese Bronzeartikel eine nahezu krankhafte Sammelleidenschaft hervorgerufen. Dazu gehörten dann auch die Bronzespiegel, die Paulus mal erwähnt, Kapitel 13 auch. Dort im Theater hat man zwei interessante Inschriften gefunden. Die erste erwähnt einen Beauftragten für öffentliche Arbeit, einen gewissen Ädil, also das war der Titel dieses Mannes. Und zwar, er hieß Erastus. Es könnte durchaus der Erastus sein, der sich bei dem Apostel Paulus bekehrt hat und der zunächst Stadtrentmeister war, im Römerbrief erwähnt wird, der offensichtlich später dann zum Ädil befördert wurde und als Dank dafür hinter dem Theater ein Stück Straße gepflastert hat. Und da war natürlich sein Name zu finden. Die andere Inschrift, die man dort im Theater gefunden hat, fand sich auf einem Sitzplatz. Offensichtlich war dieser Sitzplatz reserviert für die Hierodulen, also die unheiligen Prostituierten, die offensichtlich also einen Stammplätze im Theater hatten. Auf diesem Platz stand das Wort Kophan, das heißt, es ist dorische Sprache und bedeutet so viel wie Mädchen. In seinem ersten Korintherbrief, den wir haben, zitiert Paulus einmal den Satz: Schlechte Gefährten verderben einen guten Charakter. Offensichtlich stammt dieser Satz aus einem Theaterstück von Mäander. Mäander schrieb etwa 100 Komödien. Ob Paulus freilich das Theater besucht hat, ist damit nicht unbedingt gesagt. Also es wäre wohl besser für Paulus gewesen, er wäre nicht dort gewesen. Denn, naja gut, kommt gleich noch drauf. Also, aber diese Zitate, die waren damals so bekannt wie heutzutage Shakespeare, ja, sein oder nicht sein oder irgend sowas, ja. Da muss man also nicht unbedingt im Theater gewesen sein. Es war jedenfalls Musik und sowas und Theater, also aller Art verbreitet. Seiteninstrumente wurden benutzt, Flöten, gelegentlich Blasinstrumente aus Messing. Und alle möglichen Prozessionen war immer von Musik begleitet. Und Paulus spielt manchmal darauf an in seinem Brief. Die Reichen unterhielten ihre Gäste beim Mahle mit Musik. Aber Musik und Bühne dienten eigentlich mehr zur Unterhaltung der Massen. Und was da auf der Bühne losging damals, diese Schwänke und Possen, Lustspiele, also waren derartig grob, schlechtig und billig, voll von Sexualität niedrigster Art. Also die Handlungen bewegten sich wirklich auf der alleruntersten Stufe des Lebens. Es hätte wahrlich Paulus nicht gut angestanden, dort im Theater gewesen zu sein. Sie entbehrten jeder Art von Scham. Damit wir die Orientierung nicht verlieren, also wir sind da rechts weggelaufen von der Lecheumstraße, der Säulenstraße und befinden uns am Theater und gehen jetzt wieder ein Stückchen Richtung Stadtmitte. Da schließt sich nämlich gleich etwas Ähnliches an, sieht so ähnlich aus wie ein Theater, das sogenannte Odeon, war ein ganzes Stückchen kleiner. Und da wurden also die entsprechenden Musiken losgelassen und auch die Dichter haben da ihre Ergüsse losgelassen. Jetzt gehen wir zurück. Wieder zurück zur Lecheonstraße, wir befinden uns aber ein bisschen weiter am Stadtzentrum dran, parallel zu der vorigen Straße, wo wir gegangen sind. Da sehen wir rechts einen kleinen Tempel von Hera, Akrea, steigen ein paar Stufen hoch und befinden uns jetzt auf einem Tempelplatz, auf einem relativ großen Plateau und direkt vor dem Apollo-Tempel. Vor diesem Apollo-Tempel sieht man heute noch etliche Säulen. Das muss ein prächtiges Bauwerk gewesen sein. 38 Säulen damals. Der Apollo-Tempel wurde schon 600 Jahre vor Paulus gebaut. Und es war eines der berühmtesten Tempel in Griechenland überhaupt. Und auch der ältesten Tempel in Griechenland. Er war das eigentliche Wahrzeichen der Stadt, der Apollo-Tempel. Also bis heute wird er auch gern fotografiert von Touristen, die dort sind. Wenn wir auf diesem Tempelplatz weitergehen, also zurück auf unsere Säulenstraße. Da ist also links der Tempel jetzt, wir befinden uns auf dem Platz. Rechter Hand ist eine sogenannte Stoa, wiederum eine Säulenhalle, da wo die Philosophen ihre Stellen hatten, wo sie also ihre Schüler unterrichteten. Ich meine, mit der Philosophie war es damals schon ziemlich weit bergab gegangen. Ja, die Blüte der griechischen Philosophen, das war also 400-500 Jahre früher. Da waren die da, aber wie gesagt, man sonnt sich manchmal im Ruhm früherer Zeiten. Und es gab also die dollsten Ansichten da bei den Philosophen, Stoiker, Kyniker, die sind da so bekannt geworden, da besonders ein Mann, ein Diogenes von Sinope. Also Kyniker, das heißt, die waren dadurch bekannt, dass sie das Leben eines Hundes führten. Kynos heißt Hund. Und Diogenes, das war der also im Fass lebte, ja. Und das war nämlich in Korinth gewesen, aber etliche hundert Jahre vorher. Also 403 bis 323 lebte der. Der wurde als der Mann bekannt, der am helllichten Tage mit einer Lampe durch die Stadt ging, auf der Suche nach einem ehrlichen Menschen. Na, das könnte man heute unter Umständen auch versuchen. Wenn man nicht gerade an Gläubige gerät, von denen erwartet man es eigentlich, dass sie ehrlich sind. Das Einzige, was dieser Diogenes besaß, war ein Stab, einen Mantel und eine Tasche. Und Diogenes machte sich damals schon lustig, etwa über die Aufmerksamkeit, die die Leute widmeten, der Musik und dem Sport und der Mathematik. Brauchen wir alles nicht. Er sagte, fürchte nichts, begehre nichts, besitze nichts. Nun ja, Korinth war keine Universitätsstadt wie Athen, aber die Einwohner interessierten sich trotzdem für Philosophie und legten Wert auf Weisheit. Und davon zeugen nämlich diese Säulenhallen, es gab deren zwei, wir kommen dann gleich nochmal drauf. Und für diese, ich nenne es mal so, philosophisch angehauchten Griechen, war die Botschaft des Evangeliums, die Paulus dorthin brachte, wirklich eine Torheit. Also eine lachhafte Sache. Für sie oder für viele von ihnen war es zum Beispiel so, wenn sie von Gott gesprochen haben, dann meinten sie, ein wesentliches Kennzeichen von Gott ist seine Unempfindlichkeit. Also Gott kann nichts fühlen. Der hat also
Das wäre ein Unding für die griechischen Philosophen, wenn die angenommen hätten, Gott könne etwas fühlen, Schmerz empfinden. Ein leidender Gott. Das war ein Unding für sie. Das konnte nicht sein. Also die Menschwerdung unseres Herrn Jesus, dass Gott Mensch wurde, unmöglich, konnte nicht sein. Das war die erste Schwierigkeit, die von den Philosophen her kam. Oder dieser Lehre, die also irgendwie auch bei manchen dort oder bei etlichen Einwohnern verbreitet war. Das zweite, diese Philosophen, Philosophie heißt ja eigentlich Liebe zur Weisheit, das waren ursprünglich wohl kluge und weise Männer auch gewesen. Später aber, und das ist diese Zeit jetzt, also die Zeit des Paulus, da verstand man darunter einfach nur Männer mit scharfem Verstand, aber sehr spitzer Zunge. Und die waren vor allen Dingen nicht durch Weisheit gekennzeichnet, sondern durch Geistesakrobatik. Also die schafften es tatsächlich, eine schlechte Sache gut erscheinen zu lassen. Die waren glänzende Rhetoriker und sie ergötzten sich an ihren eigenen Geistesblitzen. Chrysostomus macht sie sehr schlecht. Ich zitiere, sie quaken wie die Frösche im Sumpf. Sie sind die verderbtesten Menschen, weil sie sich für weise halten, obwohl sie nichts wissen. Sie stellen sich und ihre Schüler zur Schau wie Pfauen ihre Schwanzfedern. Und diese Leute, diese Sophisten, sollte man sie eigentlich besser nennen, konnten in honigsüße Worte verpackt die giftigsten Gedanken aussprechen. In Rom zur damaligen Zeit genoss ein gewisser Sophist namens Adrian ein solches Ansehen, dass der Senat, heute würden wir sagen der Bundestag, sich leerte, wenn ein Bote mit der Ankündigung erschien, er würde da und da eine Rede halten. Also selbst die Zuschauer verließen die Arenen, um dem zu lauschen. Also solches Ansehen genossen diese Redner, Sophisten, Philosophen, wie sie sich auch nannten, in der damaligen Zeit. Die Griechen, sie berauschten sich an schönen Worten. Und wir können uns vorstellen, wie sie die einfachen, ungekünstelten Worte des Apostels Paulus verachtet haben. Und das hat Paulus ganz deutlich gemacht. Ich verzichte auf solches Reden. Verzichte ich absolut. Das meint nicht, dass Paulus sich so dumm wie möglich angestellt hat. Er hat niemals der Torheit, Dummheit, in der Predigt etwa das Wort geredet. Aber nicht dieser gekünstelten Art und Weise, wie diese sogenannten Philosophen aufgetreten sind. So, wir überqueren jetzt weiter den Tempelplatz. Wir sind also beim Apollo-Tempel noch. Und kommen wieder in eine Markthalle und dann stehen wir endlich wieder auf unserer Straße, die von Lechäon kommt und gehen jetzt rechts wieder Richtung Stadtmitte. Es war ja immer ein ungeheurer Betrieb in Korinth. Man sagte, die einen liefen ins Theater, die anderen in die Bäder, die dritten in den Zirkus, Gladiatoren mit langen Schwertern traten auf, Tierhetzen in größtem Ausmaß wurden veranstaltet, das Blut floss in Strömen und die Menge brüllte begeistert. Das war das Normale. Und nun denken wir, als Paulus dorthin kam, waren dazu noch die isthmischen Spiele. So, wir wenden uns also dem Stadtzentrum zu. Linke Hand sehen wir jetzt die Reste eines zweiten Apollo-Tempels. Dann das Gebäude der Perenne-Quelle bei linken Seite. Wir gehen einige Stufen hinab und stellen uns vor, wie wir durch das prächtige Propyläon schreiten. Das war die Eingangshalle in diese Säulenstraße, und zwar vom Marktplatz aus gesehen. Jetzt stehen wir in umgekehrter Richtung auf dem Marktplatz, auf der Agora. An dieser Stelle hat man eine Inschrift gefunden, einen Türsturz mit der Aufschrift Synagoge der Hebräer. Ein anderes marmornes Schriftstück aus etwas späterer Zeit zeigt dann jüdische Symbole. Also irgendwo in dieser Ecke muss die Synagoge der Juden gestanden haben. Also ziemlich im Zentrum der Stadt. Das heißt, die Juden sind wohl nicht sehr arm gewesen der damaligen Zeit. Direkt daneben stand das Wohnhaus eines gewissen Titius Justus. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Dort war es ja wohl, wo die Geschwister in Korinth sich zunächst versammelt haben. Die Agora ist nun ein Marktplatz, ein großer Platz, etwa 200 Meter lang, 70 Meter breit, die kleinere Seite davon. Und hier ist das Gewühl nun wirklich perfekt. Wir müssen uns das vorstellen, schmierige Gauner und vielbeschäftigte Händler, glatt rasierte Römer und bärtige Juden, aufreizend gekleidete Prostituierte und züchtige griechische Ehefrauen, Jüdinnen mit verhülltem Haar und bunt geschminkte Ägypterinnen, spielende Kinder überall und Hunde, die im Unrat wühlten. Alles quirlte bunt durcheinander und machte einen fürchterlichen Lärm. Übrigens, zu den Haupteinnahmequellen der Stadt gehörte neben dem Handel und dem Touristenverkehr der isthmischen Spiele vor allem die Prostitution. Haupteinnahmequelle der Stadt, also die Steuern, die darauf standen. Der Aphrodite-Kult förderte ja auch die Prostitution im Namen der Religion. Und die Unmoral in Korinth war wirklich so verbreitet in der gesamten damaligen Welt, dass das griechische Verb korinthisieren, wenn man es mal so wiedergeben darf, bedeutet sexuell ausschweifend leben oder in Trunkenheit und unsittlicher Ausschweifung leben. Die späteren griechischen Schriftsteller berichten, Aelian zum Beispiel, dass Korinther, wenn sie irgendwo dargestellt wurden in einem Schauspiel, also wenn da einer als Korinther bezeichnet wurde, das war immer ein Trunkenbold. Also Korinth war also identisch mit Trunkenbold. In Griechenland tranken selbst die Kinder Wein. Das Frühstück, das Akratisma, das bestand aus Brot, das in Wein getaucht wurde und auch von Kindern gegessen wurde. Das Vergnügungsgewerbe blühte in Korinth, das kann man sich gut vorstellen. Und ein griechisches Sprichwort lautete, nicht jeder kann sich eine Reise nach Korinth leisten. Es war also alles auch unmäßig teuer, wie man sich denken kann. Zu den ins Auge springenden Lastern gab es unzählige, die die Seeleute aus aller Welt dazu noch mitgebracht hatten. Auf diese Weise wurde der Name Korinth nicht nur ein Synonym für Luxus und Reichtum, für Trunkenheit und Liederlichkeit, sondern auch für jede Art niederer Gemeinheit. Der Abschaum des Mittelmeeres fand sich in Korinth wieder. Und selbst nach den lockeren Maßstäben des Heidentums wurden die Korinther als minderwertig angesehen. Paulus schreibt in seinem Brief, und ich zitiere mal, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Die Laxheit in geschlechtlichen Dingen war ein Bestandteil des Lebens in Korinth, während die Tugend der Keuschheit so gut wie unbekannt war, ähnlich wie heute. Das Wort für Unzüchtige übrigens in Kapitel 6, was hier in dieser Aufzählung erwähnt ist, bedeutet männliche Prostituierte. Schon im klassischen Zeitalter Griechenlands sagte der große Redner Demosthenes, wir haben Hetären, um uns mit ihnen zu ergötzen, sodann gekaufte Dirnen, um unseren Körper zu pflegen, endlich Frauen, die uns rechtmäßig Kinder schenken sollen und denen es obliegt, alle unsere häuslichen Angelegenheiten zu überwachen. Eine Scheidung war leicht zu erlangen und wurde von der Gesellschaft im Allgemeinen akzeptiert. Unerwünschte Kinder wurden sehr häufig ausgesetzt, also ganz genau das, was heute auch da ist. Unerwünschte Kinder wurden zu Tode gebracht. Es kommt zum Ausdruck in dem Brief eines gewissen Hilarion an seine Frau Alice zum Ausdruck folgendermaßen. Er schreibt, solltest du ein Kind gebären, so lass es leben, wenn es ein Knabe ist. Wenn es ein Mädchen ist, setze es aus. Wollüstlinge, das waren weibische, verzärtelte Menschen, die ein Luxusleben führten und ihre Männlichkeit vergessen hatten. Das Schlimmste, was es gab, das ist wohl das, was hier im ersten Korintherbrief mit Knabenschänder wiedergegeben wird. Homosexualität übelster Form. Selbst ein so bedeutender Mann wie Sokrates praktizierte die Homosexualität in der Form von Knabenliebe. Und Platos berühmtes Werk über die Liebe, das Gastmahl, handelt von gleichgeschlechtlicher Liebe. Ihr seht überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Von den ersten 15 römischen Kaisern frönten 14 diesem Laster. Nero zum Beispiel hatte einen Knaben namens Sporus, den er in einem offiziellen Zeremoniell der Eheschließung geheiratet und in einem feierlichen Zug in seinen Palast eingeführt hatte. Vorher hatte er ihn kastrieren lassen und lebte mit ihm wie mit seiner Ehefrau zusammen. In seiner Lasterhaftigkeit hatte er sich weiterhin mit einem Mann vermählt und ihn als seinen Ehemann bezeichnet. Er hatte also eine männliche Ehefrau und einen männlichen Ehemann, der Kaiser Nero. Nachdem Nero beseitigt war und Otho vorübergehend den römischen Thron bestieg, war eine seiner ersten Taten, dass er von dem Sporus Besitz ergriff. Gehen wir ein wenig in den Markt hinein und am besten so rechts herum, dann sehen wir rechter Hand gleich den Sklavenmarkt, die Fassade der gefangenen Barbaren, nennt man dieses Stück. Und daran schließt sich eine ganze Ladenkette an. Das waren nach dem Markt hin offene Räume, so ungefähr 4x4 Meter. Und wir könnten uns gut vorstellen, dass Paulus einen dieser Läden gemietet hat, dort seinem Handwerk nachging und natürlich dann sehr gut mit den Menschen, die da vorbeifluteten, in Kontakt sein konnte und jedem, der es hören wollte, auch etwas von seinem Herrn sagte. Am Sabbat war er natürlich in der Synagoge zu finden, solange bis sie ihn rausgeschmissen haben. So ging das Evangelium dort los. Wenn wir dann ein Stückchen weitergehen, diese kurze Marktseite, da befinden sich etliche Monumente, die ist nicht weiter interessant für uns. Auf der gegenüberliegenden Längsseite, wenn man also von der Lecheonstraße auf den Markt stößt, die andere gegenüberliegende Seite, wieder eine ganze Ladenkette. Hinter der Ladenkette, etwas erhöht, sah man die südliche Stoa, also ein weiteres sehr großes Lehrgebäude von 163 Meter Länge. Es war eines der größten, prächtigsten Bauwerke im antiken Griechenland. Und in der Mitte der Reihe, also zwischen diesen Läden, dahinter die Stoa, da befand sich ein erhöhter Platz, die sogenannte Bema. Also die gemauerte Rednertribüne. Sie bot durch ihre Verkleidung mit weißem und blauem Marmor einen durchaus prächtigen Anblick. Dort haben einige andere Dinge stattgefunden. Im Jahr 51 kam ein neuer römischer Statthalter nach Achaia, also die Provinz, und dann auch nach Korinth, nämlich Gallio. Dieser Mann war durch seine Güte berühmt und bekannt. Und die Juden haben sich seine Freundlichkeit sofort zunutze gemacht und schleppten Paulus vor den Richterstuhl. Also dort irgendwo war das. Aber Gallio, das war übrigens der Bruder des bekannten römischen Philosophen Seneca, er sah ziemlich gleichmütig zu, wie da dann der Synagogenvorsteher, der damalige Sosthenes, der die Anklage vorbringen sollte, wie der vor seinen Augen verprügelt wurde. Aber dem scheint die Prügel recht gut getan zu haben. Später finden wir ihn auf der Seite des Paulus. Also höchstwahrscheinlich war es dieser Mann. Manchmal ist das auch was gut, ne? Seneca übrigens war auch, also der Bruder von Gallio, war auch der Erzieher Neros. Er hatte sich für hohe moralische Normen eingesetzt, sie selbst natürlich nicht gehalten. Und als dann später verschiedene Verschwörungen gegen Nero geplant waren, hat Nero sowohl dem Seneca als auch dem Gallio befohlen, Selbstmord zu begehen. Der Statthalter residierte gewöhnlich in Korinth. Die Arbeit überließ er natürlich untergeordneten Beamten. Kam er schon dazu, ja, wie bei dem Aufruhr, den die Juden da veranstaltet hatten. Dann gehen wir weiter, die linke Seite des Marktplatzes. Da befand sich das Gerichtsgebäude und kurz davor, ich weiß nicht aus welchem Grund, die Startlinien der Läufer. Also es könnte durchaus sein, dass manche Wettkämpfe mitten in Korinth auf dem Markt stattgefunden haben, wo die also dann losgelaufen sind. In Korinth hatte also alles zu tun mit den isthmischen Spielen und mit den Göttern. Selbst in der Mitte des Marktes gab es da also Altäre, wo auch Tiere geopfert wurden. Die eigentlichen griechischen Götter, die konnte man damals schon vergessen. Die alten Philosophen haben sich also lustig gemacht über diese Götter. Die haben gesagt, also die sollten aus dem Senat verbannt werden. Diese Götter, die haben bloß die Neigung, die Jugend zu verderben. Naja, kehren wir zum Gerichtsgebäude zurück. Denn Gerichtsverhandlungen, und das ist das Letzte jetzt, gehörten zu den Hauptvergnügungen der Griechen. Der erste Versuch, Streitfälle beizulegen, erfolgte immer vor privaten Schiedsrichtern. Man hat sich einen gewählt, also jede Partei wählte einen Schiedsrichter und ein dritter, unparteiischer, wurde dann noch von diesen beiden Schiedsrichtern wieder dazu bestimmt, der jetzt der Richter war. Und der hat entschieden, konnte der betreffende Fall auf diese Weise nicht beigelegt werden, dann ging die ganze Sache vor das Gericht der 40, wo die Angelegenheit dann an einen öffentlichen Schiedsrichter verwiesen wurde. Öffentliche Schiedsrichter konnten alle Bürger sein, einer griechischen Stadt, die älter als 60 Jahre waren. Konnte man vor diesem Schiedsgericht keine Einigung erzielen, ging der Fall weiter an das Gericht der 201 Personen, beziehungsweise ein Gericht, das aus 401 Personen und eine Person bestand. Das hing also vom Streitwert ab. Ja? Je höher der Streitwert war, desto mehr Personen mussten dabei sein. Es gab sogar Fälle, in denen die Gerichte aus 1.000 bis 6.000 Personen bestanden, also aus Bürgern bestanden. Das waren also die Geschworenen, diese Menge von Personen. Die mussten älter sein als 30 Jahre und erhielten für ihren Dienst immerhin einen kleinen Obolus. Es war also für manche Bürger Athens durchaus eine Attraktion, dabei zu sein. Und diese Bürger, die also Anrecht auf ein Geschworenenamt hatten, pflegten sich in der Frühe zu versammeln. Und die Zuweisung zu den einzelnen Prozessen, es gab deren viele in der Stadt, erfolgte durchs Los. Und so waren also in allen griechischen Städten die Männer mehr oder weniger Sachverständige in allen nur denkbaren Rechtsfällen. Die taten nichts lieber, als in irgendeinem Streit zu schlichten. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, ja, was da los war in der Gemeinde? Dass sie da immer noch ein bisschen geliebäugelt haben mit diesem alten System der Rechtsprechung, die Korinther. Also die Griechen waren wirklich berühmt und berüchtigt für ihre Prozesssucht. Und diese Sachverständigen in Rechtsfragen also brachten den größten Teil ihrer Zeit, sofern sie sich das natürlich leisten konnten, damit zu, also bei irgendwelchen Prozessen dabei zu sein und mehr oder weniger sachverständig zu entscheiden. Also wirklich kein Wunder, dass das in der Gemeinde auch noch anzutreffen war und Paulus seine Geschwister ernstlich tadeln musste. Wie könnt ihr nur, ihr müsst mal über Engel richten. Und könnt nicht so einen kleinen Streitfall in der Gemeinde selber beilegen? Überlegt euch das mal. Das sagt er dann später. Also bestimmt können wir uns vorstellen, dass es für Paulus nicht leicht war, in dieser Stadt, in diesem Gequirle von Menschen, das Evangelium zu verkündigen. Und darum sagte der Herr auch eines Nachts zu dem Apostel, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Einige von diesen Korinthern sind uns sogar mit Namen bekannt. Damit will ich jetzt schließen. Da ist Sosthenes, der ehemalige Synagogenvorsteher, dem die Prügel auf dem Markt so gut bekommen war, der sich ein wenig später bekehrt hatte. Dann kennen wir die Hausgenossen, den Haushalt der Chloe. Das waren offensichtlich treue Leute, die den Streit in der Gemeinde nicht ertragen konnten und das zu Paulus gebracht hatten. Dann war Crispus, der noch vor dem Sosthenes Synagogenvorsteher gewesen ist und sich als einer der Ersten samt seiner Familie bekehrt hat. Wir kennen den Titius Justus, der die Gemeinde beherbergte. Wir kennen Stephanas, auch einer der Ersten, die in Korinth zum Glauben waren, von Paulus selbst getauft wurde. Dann Gaius, Fortunatus, Achaikus. Eine Zeit lang waren Aquila und Priscilla dort in Rom. Apollos, Barnabas, Erastus. Wahrscheinlich sogar Petrus mit Frau, das wissen wir freilich nicht ganz genau. Aber natürlich Paulus. Das Evangelium kommt in diese Stadt. Bitte schön, also, wir brauchen uns doch nicht mehr zu wundern über unsere Zeit. Also bitte schön, liebe Geschwister, wir sollten eigentlich uns nicht erkühnen, sowas zu sagen. Bei uns ist hartes Pflaster. Wenn es ein hartes Pflaster gab, dann war das das Pflaster von Korinth. Was das harte Pflaster ist, ist mehr wohl die Feigheit der Geschwister und die Bequemlichkeit. Das macht meistens das harte Pflaster aus. Nicht die Umwelt. Die Umwelt in Korinth war so, wie sie verrückter nicht sein konnte. Und wie sie im Prinzip genauso ist wie heute. Wann hat man jemals mehr über Homosexualität gehört und gelesen? Überall, bis hin in die Kirchen. Jede Art von Laster ist heute genauso da. Die Spielleidenschaften, alles Mögliche, was man sich nur denken kann. Kinder werden umgebracht, unerwünschte Kinder. Genau in Korinth war es auch so. Die Philosophen haben den Korinthern nichts bieten können, überhaupt nichts. Wie klug und wie moralisch sie sich auch manchmal gebärdet haben, selber hatten sie nichts zu geben. Plato drückt das einmal so aus. Denn ich darf wohl behaupten, dass du, Sokrates, ebenso wie ich empfindest, also in einem Stück hat er das so künstlich gemacht, wie schwierig oder fast unmöglich es ist, irgendeine Gewissheit über Fragen wie diese der Unsterblichkeit im gegenwärtigen Leben zu erzielen. Es ist unmöglich, eine Gewissheit zu erzielen. Und dann fährt er fort, wenn er nicht irgendein Wort Gottes finden kann, das ihn sicherer und gewisser trägt. Aber dieses Wort haben die Philosophen in ihrer Weisheit nicht finden können. Der Apostel Paulus brachte das Evangelium in diese Stadt. Auch wenn er sich gefürchtet hat, auch wenn er schwach war, der Herr war bei ihm, genau wie bei uns. Und der Herr hat diesen kleinen Anfang gesegnet.